Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zu einem neuen Interview beim Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich total freue. Das ist die liebe Ingeborg Stadelmann. Hallo Inge. War tatsächlich so, dass als ich mir beschlossen habe, dass ich diesen Kongress machen möchte, dann warst du eine der ersten, die mir eingefallen ist, die ich gerne einladen möchte, weil du bist mir so wichtig in meinem Hebammenleben. Ich habe in der Ausbildung habe ich schon einen Kurs bei dir gemacht und seitdem, ich habe dann dein Buch gekauft und seitdem warst du ganz präsent immer.
Vielen herzlichen Dank, Franka. Danke.
Sehr schön. Ich freue mich so über dein Hebammenleben ein bisschen reden zu können und über deine vielen Tipps, deine vielen Erfahrungen, die du hast. Und du kannst ja vielleicht als erstes mal erzählen, wie kam es dazu, dass du überhaupt Hebamme werden wolltest und wie waren die Anfänge?
Ja, lang ist es her und immer noch. Ja, ich finde es schon fast eine lustige Geschichte. Ich bin ja eine Pflanze vom Land. Ein Mädchen auf einem kleinen, damals 300 Seelendorf, mitten im Allgäu und mitten auch in der Landwirtschaft. Unser direkter Nachbar war ein Bauernhof und da war ich als Kind viel spielen. Da gab es Tiere und da waren auch andere Kinder. Das war einfach toll. Und immer wieder war ich interessiert im Stall und wollte immer mal mitkriegen, wie denn so ein Kälble geboren wird. Und der Bauer hat uns nie zuschauen lassen, sondern uns Kinder immer geschickt Gänseblümchen sammeln. Gänseblümchen müsst ihr sammeln. Und bis wir gekommen sind mit dem großen Korb voll, war das Kalb geboren. Mhm. Also das ist ja irgendwie schon blöd. Na egal. Dann war der Gedanke von meinen Eltern, ich sollte doch Kinderkrankenschwester werden. Ja, fand ich nicht schlecht. Aber habe ich gesagt, dann weiß ich ja wieder nicht, wie Geburt stattfindet, sondern habe die Kinder, die schon geboren sind. Mhm. Dann war das eine Blitzidee, ich werde Hebamme. Dann weiß ich, wie Geburt bei Menschen geht. Kann ja nicht so viel anders sein wie bei den Kühen. Und so war der Gedanke geboren. Und dann ging ich 1974 in die Ausbildung als Pflanze vom Land in die Großstadt München. Das war damals, 1974, ja, eine Weltreise. Und das war schon allein für mich ganz spannend. Die Ausbildung war ja für mich bis heute gut fundiert, streng. Die Ausbildung war so, dass wir Hebammenschülerinnen natürlich im Internat wohnen mussten, um immer erreichbar zu sein. Wenn was Besonderes war, eine besondere Geburt anstand, wurden wir alle aus den Betten geholt und mussten antanzen.
Alle zugleich.
Alle zugleich. Für die Frauen. Und das ist furchtbar gewesen.
Ja.
Und schrecklich gewesen sein, ganz klar. Für uns Hebammen aber ein großer Lerneffekt. Mhm. Also weder eine Zwillingsgeburt noch eine Mehrlingsgeburt noch eine andere drastische Geburt ging an uns vorüber. Wir waren immer mit dabei. Und wir hatten 12-Stunden-Dienst. Wir mussten morgens um 6 antanzen. Und dann haben wir, wenn es gut lief, 4 Stunden frei bekommen. Sonst zwischendrin einmal 4 Freistunden. Auf alle Fälle nachmittags 16 Uhr hieß es, zum Unterricht antreten. Egal, ob Dienst oder kein Dienst. Und abends hieß es dann um 20 Uhr wir hatten morgens nicht um 6 Uhr, morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr. Das ist schon lange her, habe ich vergessen. Also dann abends um 8, also nach dem Unterricht in den Nachtdienst und wieder war klar, entweder da bleiben oder vielleicht 4 Stunden frei. Oder nachts irgendwann 4 Stunden ins Bett oder in Früh wieder geweckt werden oder dann, wenn halt einfach Arbeit anstand. Und so war für mich eigentlich der Schritt in die Freiberuflichkeit nicht so dramatisch. Ich war schon in der Ausbildung gewöhnt, Hebamme ist erreichbar, Hebamme hat zu kommen, wenn sie gerufen wird, ob in der Ausbildung oder dann als fertige Hebamme.
Ach, krass, aber auch vom Dorf in die Stadt, das war ja eine Riesenumstellung. Also so im Internat gleich so ganz und gar, ne?
Ja, ja, klar.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Und dann bist du direkt in die Freiberuflichkeit. Du bist gar nicht,
angestellt. Nein, dann ging ich in eine Klinik hier bei uns im Allgäu. Mhm. Und das war damals wie heute. Die haben sehnsüchtig auf mich gewartet. Oh, wir brauchen Nachwuchs. Das war auch eine große Hebammenknappheit. Und dann habe ich also am Freitag, war unser letzter Examenstag, und am Montag habe ich das Arbeiten angefangen. Mhm. Nichts von wegen Weltreise oder so. Mhm. Sondern am Samstag meine 7 Sachen gepackt, wieder nach Hause ins Allgäu gefahren. Mein Vater hat mich abgeholt und am Montag ging es an die Arbeit. Am Montagabend war ich mit der Welt fertig. Am Dienstagabend war ich erledigt für die Welt. Und am Mittwoch hat mein damaliger Mann, Freund, noch nicht verheiratet, schon zu mir gesagt, ja, also so kannst du jetzt aber nicht weitermachen. Mhm. Weil ich gesagt habe, da gehe ich nicht mehr hin. Das hat keinen Sinn. Da gehe ich nicht mehr hin. Dann sagte, du bist verrückt, erst eine Ausbildung machen und jetzt alles hinschmeißen. Dann ändere halt was. Mhm. Und der Satz, der ist bis heute in meinen Ohren irgendwie. Ja, dann müssen wir halt was ändern. Und dann, glaube ich, war ich eine schwierige junge Kollegin, weil ich was ändern wollte. Mhm. Weil ich konnte es eigentlich nicht, wirklich nicht ertragen. Und deswegen war klar, es muss geändert werden. Die Frauen waren so unwissend. So unwissend. Es war wirklich schrecklich zu sehen, was mit Frauen geschieht, und die hat keine Ahnung. Also ich kann nur eins tun, aufklären. Mhm. Das war der Juli, das war am 14. Juli, dann am 16. Juli die Erkenntnis, entweder aufhören oder was ändern, also was ändern. Und dann habe ich mich angemeldet zu einem Geburtsvorbereitungskurs in Wuppertal, noch weiter weg wie München. Mhm. Dort waren die ersten Kurse, die angeboten wurden zur Geburtsvorbereitung nach Grandly Dickweed. Mhm. Und dann habe ich im Oktober angefangen, hier in diesem, ja, in dieser Allgäuer Kernstadt Kempten, Geburtsvorbereitungskurse anzubieten. Die Ärzteschaft war ganz kritisch. Der Chef und Inhaber des Hauses sagte, oh, machen Sie ruhig, aber sagen Sie, wo Sie arbeiten.
Das gab es vorher gar nicht. Geburtsvorbereitung gab es gar nicht.
Gab es überhaupt nicht. Aha. Das war gänzlich verboten. Ja. Und also der Inhaber der Klinik, der sagte, sagen Sie, wo Sie arbeiten. Der hat schon ein bisschen marketingtechnisch gearbeitet. Mhm. Ja. Die dienstälteste Hebamme, unsere Chefin, die war politisch sehr engagiert, die war im Bayerischen Berufsverband sehr engagiert, war ganz angetan, sagt, ja, gute Idee, mach das. Mhm. Und die anderen 6 Belegärzte und die Kolleginnen, was machen sie da?
Das ist was Neues, da muss man skeptisch sein.
10 Stunden, 10 Abende lang Frauen erklären, wie Geburt geht. Mhm. Also die waren sehr skeptisch. Die Älteste eigentlich, die sagte, 10 Abende, das reicht doch, wenn du einmal zu den Frauen sagst, sag ja zu deinem Kind. Ja. Da habe ich gedacht, ja, die hat eine Ahnung, das kann man, das reicht ja nicht. Ne? Mhm. Später habe ich es verstanden. Mhm. Was für ein wichtiger Satz.
Große Weisheit dahinter, ja.
Sag ja zu deinem Kind. Mhm. Mehr muss ja eigentlich wirklich nicht sein, wie dieses bewusste Ausatmen, ja, mit dem Bauchton. Gell? Ja, das sind viele Jahre vergangen.
Und wie lange warst du dann im Krankenhaus noch?
8 Jahre.
Ach so, doch noch.
Mhm. Ja, 8 Jahre als Hebamme zuständig, natürlich für alle Gebärenden, die kommen, aber auch, und das war ein, später habe ich es erkannt, ein großer Vorteil, zuständig für die Wochenstation, zuständig für die Neugeborenenstation. Wir Hebammen waren ja die einfach Diensthabenden, die letztendlich gesagt haben, was zu tun ist, wenn mit Neugeborenen irgendwie was ist oder wenn eben auf Station eine Frau. Wir haben täglich zweimal die Frauen versorgt, aber auch mittags beim Mittagessen mit ausgegeben. Einfach was halt auf Station an Arbeit anfängt. Nicht nur einfach kurz vorbeigucken, sondern was die Frauen alles brauchen. Und da habe ich also 8 Jahre lang den Blick nicht verloren, sage ich immer so, vom Neugeborenen-Nabel über die Brust, über das Wochenbett, über den Wochenfluss, über die Wundheilung. Ich war 8 Jahre lang in dem Geschehen drin und dann war es nicht schwierig, in die Freiberuflichkeit zu gehen.
Ja, ganz anders als heute. Das ist so rund, einfach ein rundes Bild, ja, was du dann hast. Ja.
Und dann hatte ich das Glück, in der Zeit zu arbeiten, in der ja dann die Entscheidung kam, der 10-tägige Aufenthalt im Krankenhaus wird reduziert auf 7 Tage. Dann hatten wir Hebammen ja schon gedacht, um Gottes Willen. Die Frauen nur noch 7 Tage, also so ungefähr, na dann sterben die jetzt daheim. Ne? Und dann war dieser berufspolitische Gedanke in unserer Hebammengruppe so stark, dass wir eben gesagt haben, wir müssen nach den Frauen schauen. Und die eben diese dienstälteste Kollegin, oder die war nicht die dienstälteste, war die unsere Chefin, die eben sagte, ja, außerdem haben die Frauen ja ein Recht, so stand es ja immer schon in der Hebammengebührenordnung, auf einen täglichen Wochenbettbesuch innerhalb 10 Tagen. Also, die Frauen haben ein Recht. Und weil ich die Jüngste war und die mit 2 Kindern, hieß es, Inge, geh du mal los. Du weißt, wie das ist mit Kindern daheim. Du kennst dich aus jetzt mit dem Stillen. Denn Stillen war ja auch was Neues. Wie ich angefangen habe, haben die Mütter die Kinder 2-mal am Tag gesehen.
Wirklich?
Und erst dann, so kurz vor, boshaft gesagt, platzen der Brust, wie die einen heftigen Milcheinschuss hatten, dann durften sie ihre Kinder regelmäßig anlegen. Also auch da war ich im Neuland. Auch das war die Zeit, wo Hanna Lottrop uns beigebracht hat. Na, wohlgemerkt, nicht wir Hebammen. Hanna Lottrop, die Stillberaterin, hat uns beigebracht, was Stillen bedeutet, wie wichtig es ist.
Heute also in der Ausbildung war das gar kein Thema, so richtig. Nein. Ach echt.
Nein. Heute sprechen wir über Bonding. Damals musste man erst einmal vor allem vermitteln, das Kind gehört zur Mutter.
Ja.
Das Kind kann gestillt werden, es kann saugen und eine Frau kann stillen. Also auch da bin ich wirklich zur richtigen Zeit, den richtigen Jahren im Beruf gewesen und habe das von Anfang an eben mit unterstützen können und war auch da eben so, die sagt, ja klar, ich habe bei Stillberaterinnen in Stillgruppen gelernt, weil ich selber Mutter war, weil ich selber Stillprobleme hatte. Welch Glück habe ich da lernen können. Das habe ich eben ganz schnell umgebaut und weitergegeben in den Geburtsvorbereitungskursen und konnte dann schon die ersten Hausbesuche machen, weil ich da ja eben fit war, wie die Kolleginnen das so genannt haben.
Aha, früher waren die Frauen praktisch 10 Tage im Krankenhaus und keine Hebamme kam danach nach Hause. Das fing dann erst an. Aha,
okay. Das fing 87 an.
Okay.
Ganz genau. Und das war einfach Moment, das darf ich nicht falsch sagen. Das war 78, ich muss auch gut nachdenken.
Egal, ist ja nicht so wichtig, aber um diese Zeit.
Mitte der 80er Jahre war eben die, na 1980, da ging es um die Zuziehungspflicht der Hebamme. Aber die Verkürzung war 1981. Ja, genau. Dann kam ja ganz schnell die Änderung, das weiß ich auswendig nicht mehr, welches Jahr das war, wo dann ja der stationäre Aufenthalt auf 3 Tage verkürzt
wurde. Das war viel später, aber das war
ja. Ja, das war Mitte der 90er, glaube ich.
Ja, das war erst nach, ja. Ja. Wie war das denn mit Homöopathie und Pflanzenheilkunde? Wann kamst du denn da so drauf? Das war ja bestimmt auch kein Thema, ne?
Das war auch spannend. Es war einfach, ich sage ja, richtige Zeit am richtigen Ort. Es war auch noch zu meiner Klinikzeit. Da war ein Gynäkologe, der war auch sehr modern und jung für damals. Und wir hatten übrigens programmierte Geburt angeboten. Heute heißt es Einleitung ganz modern. Heute heißt es Muster. Aber es war nichts anderes. Aber wir haben nicht einfach nur gesagt, Freitagvormittag passt, sondern wir haben nach Biorhythmus ausgerechnet, wann die Geburt für die Frau vielleicht optimal wäre.
Aha.
Und damit es erfolgreich ist, weil er auch gleich gemerkt hat, oh, die Sektionsrate geht da hoch. Und das war ja nicht der Wunsch. Also das war ja auch eigentlich immer noch was Problematisches, der Kaiserschnitt. Mhm. Und damit es erfolgreich ist, haben wir die Frauen homöopathisch vorbereitet. Mhm. Er war da schon auf dem Weg der Homöopathie. Damals war auch neu das Thema PDA, war auch ganz jung, ganz verwöhnt. Aber hat er gemacht. Und wir waren eigentlich recht erfolgreich. Und es war auch der Gynäkologe, der sagte, okay, ja, wenn Sie sagen, das geht ohne Schnitt, dann ist mir das recht.
Mhm.
Andere Belegärzte fanden das fatal und dramatisch.
Da war das noch normal sozusagen, dass man geschnitten hat, ne? Da war es die Ausnahme.
So viel. 95% am Schnitt machen. Das war für mich furchtbar.
Ja.
Das war Horror. Ja. Auch nach meiner eigenen Geburt.
Ja.
Ich bin auch froh, dass ich es am eigenen Leib erfahren musste. Sonst hätte ich mich nicht so eingesetzt.
Ja.
Ganz sicher.
War zu meiner Zeit auch noch, ja, als ich gelernt habe. Ja.
Ganz genau. Und also das war so der Einstieg mit der Homöopathie. Und dann hat dieses Haus, das war ein privates Haus, wurde geschlossen. Und dann war für mich klar, an das große städtische Haus gehe ich nicht.
Mhm.
Also wir hatten damals ein kleines Haus, immerhin von 500 auf 700 Geburten in diesen 8 Jahren gesteigert. Und in dem städtischen Haus waren es immer so knapp 1.000, unter 1.000. Also wir waren immer so in einem guten Konkurrenzkampf. Und dann war aber klar, da gehe ich nicht hin, weil dort war mir ganz klar, dass ich nicht mit den einzelnen Ärzten verhandeln kann, sondern es gibt eine Chefarztlinie und die hat eingehalten zu werden. Da war ich auch recht anstrengend für das Haus. Ich habe viel dann auch Pressearbeit gemacht, weil es war eben die Zeit, wo wir gesagt haben, Kind gehört zur Mutter, Mutter kann stillen, Mutter hat ein Recht, durch Geburt zu gehen, unverletzt. Und das war ja nicht der Alltag. Aber ja, es war eine Gruppe Frauen und heute sage ich, es war halt diese 68er-Bewegung, die Feministinnen, die dann auch eine Frau laut eben im bayerischen Fernsehen sagte, mein Bauch gehört mir und ich bestimme, wo und wie ich gebären werde.
Mhm.
Und es war auch die Frau, die sagte, Inge, ich gebäre zu Hause und du kommst. Und ich gesagt, nee, ich komme nicht. Habe ich nicht gelernt. Habe ich nicht gelernt.
Mhm.
Dann sagte sie, weil wir kannten uns von der Schule.
Mhm.
Dann sagte sie zu mir, ich bin Krankenschwester. Ich weiß, eine Hebamme muss zur Geburt kommen und ich werde dich anrufen.
Mhm.
Das war so das Messer auf die Brust gesetzt, gell? Das war meine Ehre, die hat mich an meiner Ehre gekitzelt.
Mhm.
Dann habe ich mich schnell versucht zu beschäftigen und das war ganz schwierig. Nur eine damals, die Jane Fonda aus Amerika, und dann war ja schon ganz schnell das Thema von, das liegt mir auf der Zunge, kann ich gar nicht sagen, wie schrecklich, du kennst sie sicher, die amerikanische Frau, die dann sehr, sehr viel über Hausgeburtshilfe berichtet hat in den letzten Jahren.
Mhm. Ja, nee, fällt mir auch nicht ein.
Oh, wie schrecklich. Ja. Oh, wie schrecklich, dass ich den Namen nicht auswendig sagen kann. Mir fällt auch noch die Verena Schmid aus Italien ein und das andere, die Amerikanerin, die in Deutschland unterwegs ist, die ja dann den Nobelpreis erhalten hat. Und die hatte damals schon auch ein Buch in Deutsch eben übersetzen lassen. Also in Amerika ein Buch und es war dann übersetzt. Und das war so meine Bibel, um zu wissen, was muss ich wissen, um in der Hausgeburtshilfe gute Arbeit zu leisten.
Ina May Gaskin.
Ina May Gaskin, danke.
Die Bücher habe ich damals auch.
Ich bin auch nicht mehr die Jüngste, ich vergesse auch schon.
Die Bücher habe ich damals auch verschlungen, ja.
Ja. Und ich habe sie auch schon bald live eben gehört in der Schweiz und in Wien und in Graz. Da war sie sehr häufig eingeladen. In Deutschland kam sie dann erst später.
Mhm.
Ja,
und das wurde dann deine erste Hausgeburt sozusagen.
Das war damals meine erste Hausgeburt, ja, genau.
Und dann hast du gedacht, ach so, dann
das war's.
Mache ich das öfter.
Weil das Haus geschlossen wurde, war es einfach klar, okay, ich bin Hebamme, ich liebe Geburtshilfe, es ist mein Beruf, ich kann Frauen beistehen. Und es war aber auch eben diese Bewegung, es war diese alternative Zeit. Diese Stillbereitschaft, dieses wieder als Frau überlegen, wie kann ich und will ich gebären, diese Aufbruchsstimmung. Und da war ich mittendrin und hatte das große Glück. Und eben die ersten Jahre Erfahrung auch schon gehabt, 2 Jahre mit Hausbesuchen, Wochenbettbetreuung. Und da habe ich eben gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir Hebammenhausbesuche machen. Und dann war es klar, dass auch die Hausgeburtshilfe ruft. Und wieder, Zeit war reif, die alte, schon betagte Ehekollegin im Allgäu hat gesagt, ich kann jetzt einfach nicht mehr gehen, ich kann ja nicht mit dem Krückstock zur Geburt kommen. Und der Arzt, der sie begleitet hat, der hat mich persönlich angerufen und hat gesagt, Stadelmann, bitte, kommen Sie zur Geburt. Ich kann doch nicht mit einer gehbehinderten Hebamme arbeiten. Und das war wieder meine Ehre, gell? Das, ja, das kitzelt mich. Natürlich mache ich das. Und wieder das nächste große Glück. Das Jahr 1986, erstmalig konnten Männer Erziehungsurlaub nehmen. Ich war schwanger mit dem 3. Kind. Für mich war klar, das gebäre ich zu Hause. Und für meinen Mann war klar, Mensch, dann nehme ich Erziehungsurlaub, dann kannst du weiterhin die Frauen betreuen. Genial, oder?
Ja.
Also es hat sich einfach eins und eins zusammengefügt in meiner Geschichte.
Das heißt, deine ersten beiden sind tatsächlich im Krankenhaus geboren.
Ja. Das Gott sei Dank. So. Sonst hätte ich die Erfahrung nicht.
Ja.
Dass es anders sein könnte.
Ja, total. Und so ätherische Öle und so diese Sachen, wann hast du das mit einbezogen oder was hingelernt?
Also, ich würde gerne mal kurz zur Pflanzenheilkunde zurückgehen. Die war für mich selbstverständlich. Mit der habe ich meine Kinder, letztendlich ich bin groß geworden mit Ringelblume, Salbe, Kamillentee und Co. Und damit habe ich auch meine Kinder natürlich versorgt, wenn die wund war. Das war einfach normal.
Ja.
Und dann kam 86 das Thema der ätherischen Öle. Wieder Glück, wie kann es anders sein? Hebamme kennt Leute, die Hausgeburtsszene, andere Szene. Und da waren dann Frauen, die gesagt haben, oh, ich nehme da so ätherisches Öl und das tut mir gut. Und da habe ich gesagt, wie, was, wo? Und schon war ich in der Szene drin, rund um Primavera. Ist ja von uns bloß ein paar Kilometer weit weg, mit einem Dorf, wo ich auch auf Hausbesuche unterwegs war. Wie kann es sein? Die Inhaberinnen waren schwanger, haben eine Hebamme gebraucht und so waren wir im Kontakt. So war ich mittendrin in der ätherischen Ölszene und bin damit auch groß geworden.
Alles so reingewachsen sozusagen.
Genau.
Und wann war denn die Zeit mit der Bahnhofsapotheke? Wann fing das denn an?
Es ging dann auch parallel. Und zwar die richtige Zusammenarbeit begann dann 88. Weil der Apotheker 87 die Apotheke übernommen. 88 ist er werdender Vater gewesen und geht natürlich zur Hebamme, Geburtsvorbereitungskurs, klar. Ein paar Kurse waren ja normal. Und ich auch in einer großen Not. Und habe das aber auch in den Kursen so erzählt, dass nicht alle Ärzte Homöopathie gut finden. Dass so wenig Apotheken die Arzneien auf Vorrat haben. Dass so wenige Tees für hilfreich halten, dass nicht überall eine vernünftige Ringelblumensalbe vorliegt. Und das hat er gehört, das habe ich halt den Eltern so erzählt. Und dann sagt er mir natürlich dann so am 2., 3. Kurs am Ende, du, ich würde mich gern mit dir unterhalten. Ich bin Apotheker. Ah, habe ich gesagt erstmal, okay, wieder einer, der mich reglementieren will, womöglich. Ich war damals so alle 3 Monate beim Amtsarzt. Er hat immer wieder Stadelmann, Sie müssen vorbeikommen, da liegt der Beschwerde vor. Weil ich eben, ich habe Medikamente abgesetzt, ich habe gesagt, Sie stillen, sie dürfen nicht alle Schmerzmittel nehmen.
Ja.
Müssen Sie aufpassen, sie stillen, sie können doch nicht Metergin nehmen, das ist doch kontraproduktiv. Mhm. Und jetzt war es aber mit dem Apotheker genau. Die anderen Apotheker haben ja immer gesagt, sie können nicht einfach absetzen. Die Ärzte haben gesagt, das geht ja gar nicht. Und somit habe ich auch schon mit unserem Justiziar vom Hebammenverband Kontakt gehabt. Weil ich eben immer wieder vom
Amtsarzt.
Ja klar. Ja. Jetzt war da ein junger Apotheker, der sagte, das verstehe ich gut. Gesunde Einstellung. Er nimmt auch lieber Naturheilkunde, bevor er was aus seinen Schubladen nimmt.
Mhm.
Und sagt er zu mir, sag, welche Arznei er nicht bevorraten soll aus der Homöopathie, dann kannst du das haben. Dann kann ich es dir in die Praxis bringen. Und dann kann ich die Eltern hinschicken. Ja, kein Thema. Tees kann er auf Vorrat halten. Das war unser Einstieg und dann kamen die ätherischen Öle gleich dazu.
Mhm.
Wo ich dann gesagt habe, also Homöopathie, super, machst du gut. Teemischungen, bestens. Die Mütter müssen es nicht mehr selber machen. Sie können es holen. Und ich hatte also eine Wissensrückendeckung. Mhm. Ich galt dann als viel eher professionell, weil ich eben sagen konnte, in der Apotheke.
War gleich viel offizieller, ja.
Ja, auch die Ärzte, wenn ich gesagt habe, sie... In der Apotheke hat man mir bestätigt, das Mittel kann nicht unbedingt in der Stillzeit genommen werden.
Mhm.
Aha. Und dann war es sogar so, dass ich in der Apotheke angerufen habe, du, hier liegt ein Rezept, folgendes Arzneimittel, wie siehst du das?
Mhm.
Er hat gesagt, ich rufe den Arzt an. Mhm. Er hat die Aufklärung übernommen, denn Apotheker ist verpflichtet über Aufklärung zu Arzneimitteln.
Ja.
Das ist der Job, das ist der Inhalt des Berufes.
Ja,
und jetzt
habe ich aus,
genau, und jetzt war ich aus dem Kreuzfeuer.
Toll.
Und dann wollte ich eben Öle. Und dann hat mir unser Justiziar gesagt, Stadelmann, lass die Finger weg, lass das den Apotheker machen, das ist dem sein Job.
Mhm.
Ich sagte, ja, sehr gut, weil ich kann doch zu Hause besuchen. Nicht auch noch ätherische Öle mitfahren, fette Öle mitfahren, Leergefäße mitfahren, Etiketten mitfahren, das geht ja gar nicht.
Ja.
Geht ja einfach praktisch gar nicht. Und so war es ganz klar, irgendwie ganz schnell, ja, ich brauche eben auch Aromamischungen. Und der Apotheker hat gesagt, ja, sag, was du brauchst. Und hat mich dann natürlich hier und dort gut aufgeklärt, dass so mein Wunsch mit Schweineschmalz nicht optimal ist als Basis.
Mhm.
So bin halt ich aufgewachsen, das hat halt meine Mutter gemacht.
Ja, auf dem Bauernhof, na klar.
Dann hat man das und so hat dann aber eben er sein pharmazeutisches Wissen dazugegeben.
Mhm.
Und ich meine, letztendlich hauptsächlich Nase, das ist, ah, das riecht gut, das passt. Aber auch schon die ersten Schulungen oder die ersten Fortbildungen mit diesen Frauen aus dieser Szene, da waren dann auch ganz schnell Professoren dabei, da waren Chemiker dabei, hat sich dann natürlich auch der Herr Wolz aus der Bahnhofapotheke mit eingeklinkt und dann hat sich damals auch schon 1992 der Verein Forum Essentia gegründet und dann war das, was bis heute mein Wissenstopf ist, wo viele Menschen aus der Chemie, Pharmazie, Medizin, praktische Anwendung, Einkauf, Ursprung, Destillation sind in diesem Verein die Mitglieder und das ist mein Wissensportal.
Das ist so toll und das ist ja heute, ihr seid ja richtig berühmt. Die Bahnhofsapotheke ist, jede Apotheke führt die Sachen von euch oder man kann sie zumindest bestellen. Das ist unglaublich. Ja.
Ja.
Ich schicke auch meine Frauen da überall hin und sage, jetzt kauf das und kauf das aus der Bahnhofsapotheke. Kannst du vertrauen, das ist alles gut, was es da gibt und so. Das ist einfach toll.
Schön, ja. Es ist tatsächlich so. Die Bahnhofapotheke in Kempten beliefert jede zweite Apotheke Deutschlands.
Ja, und man kann auf jeden Fall alles bestellen. Und ja, und es ist alles so, es wirkt auch alles so gut. Also es ist einfach so tolle Sachen, die ihr da habt.
Ja, ja.
Wow.
Ja, und wir haben da halt miteinander gelernt, gell?
Ja.
Auch
Habt euch gegenseitig unterstützt, immer weiter. Ne? Seid immer weiter gewachsen dadurch.
Ganz immer weiter. Der Wissensstand, wie aber einfach auch der Qualitätsstandard, wie aber auch das rechtliche Wissen, wer darf nur was, das ist einfach gewachsen.
Ja.
Vor allem, was ich immer dazu sage, ohne Marketing. Einfach nur mit unserem Wissen, mit unserem Hebammenwissen.
Und dann Mund-zu-Mund-Propaganda, dass das einfach alle weiter sagen, hier, das hilft gut, probier mal das und so, auch die Frauen untereinander. Ja,
ja genau.
Und wann hast du denn eigentlich dieses wunderbare Buch geschrieben? Wann?
Ja, das war
auch was heute auch fast jeder kennt, sozusagen.
Aufregende Zeit. Von 92 bis 94, 2 Jahre.
Mhm.
Und zwar auch, weil Frauen eben gesagt haben, Inge, wo steht das? Mhm. Damals wollten die Frauen noch viel lesen. Heute habe ich den Eindruck, sie wollen viel googeln.
Ja.
Aber so mittlerweile sehr dickes Buch kann man ja gar nicht in Google setzen. Und Mrs. Google kann es auch nicht. Es ist ja in der Zwischenzeit ums Doppelte gewachsen, das Buch.
Ja, unglaublich. Wann war jetzt die letzte Auflage?
Also die erste war 1994, die erste große Überarbeitung war 2005 und 2018 habe ich gänzlich jeden Satz überarbeitet, die Geschichten höchstens ausgetauscht oder gelassen und eben viel Hintergrund, weil ich auch mehr Wissen natürlich erfahren habe aus der Aromatherapie, aus der Phytotherapie, wo ich in der Zwischenzeit ja auch eine Ausbildung noch gemacht habe und ja, es gab immer mehr, auch aus unserem Hebammenwissen heraus. Ne? Mittlerweile, das war jetzt dann 2021, noch die Ergänzung zu den S3-Leitlinien. Mhm. Das war ja für mich Weihnachten 2020, werde ich nie vergessen. Mhm. Balsam und so, Mission erfüllt. Mhm. Frau soll mitentscheiden über ihre Geburt. Mhm. Das steht heute in unseren S3-Leitlinien. Und das finde ich einfach großartig. Ja. Das musste ich dann schnell noch ergänzen.
Aha. Ja, also von euch, wer das Buch noch nicht kennt, kauft euch dieses Buch. Es ist ein unglaublicher Schatz. Für alle jungen Mütter. Und auch für alle jungen Hebammen natürlich. Ich habe das ja damals auch als junge Hebamme gekauft und ganz viel nachgeschlagen und so.
Junge Kolleginnen sagen ja zu mir, das ist die Bibel.
Ja, genau. Das sage ich auch.
Ich finde die toll, geil, ist ehrlich.
Ja, ich sage auch mal, wenn ich gefragt werde, welches Buch soll ich kaufen, dann sage ich auch immer, dieses auf jeden Fall. Es gibt inzwischen so viele Bücher und bestimmt auch viele gute, aber ich sage, dieses muss dabei sein, sozusagen.
Vielen Dank, ja. Ja, ich finde mich natürlich auch in anderen Büchern wieder. Die einen zitieren ehrlich, die anderen nicht, aber das Wissen breitet sich und das geht es ja.
Ja.
Ganz genau.
Wie schön. Ach, können wir denn mal ein bisschen ein Beispiel sozusagen, dass du erzählst, was ist denn für die Frauen im ersten Trimenon wichtig und im zweiten und dann so ein bisschen, dass wir uns so ein bisschen vielleicht mit Beispielen, dass du aus deiner Praxis, aus deiner ganzen reichen Erfahrung ein bisschen erzählst, was
also so grundsätzlich wichtig? Einfach vom Frauenwissen, vom Frauenthema her, das erste Trimenon, nicht umsonst hat der Organismus ist eingerichtet, dass Frau sich nicht immer so stabil fühlt. Dass sie mal Kreislaufschwäche hat, Übelkeit. Und dass sie vielleicht lieber auf dem Sofa ist während der Arbeit. Und das ist der richtige Platz für eine Frühschwangerschaft. Das mag anstrengend sein, in der heutigen Zeit mehr denn je, weil Frau ja meistens auch schon recht erfolgreich im Beruf ist.
Mhm.
Aber es ist gut so, denn ich glaube, sonst würden gerade heute im 2022, wir würden es als Frau nicht verstehen, dieses langsamer werden, dieses Innehalten, dieses Gedanken in den Bauch geben, in den Bauch fühlen, den Körper wahrnehmen. Ich glaube, es wird nicht gelingen sonst. So aber sagt schon ganz früh sagt dieses heranwachsende Kind, stopp, ich bin auch da.
Ja, das ist so wichtig, weil die jungen Frauen sich das gar nicht mehr vorstellen können. Das ist für die eine riesen Umstellung, nicht mehr zu funktionieren und nicht mehr jeden Moment alles schaffen zu können. Und das ist für die manchmal auch wirklich richtig schwer. Und
ja,
dann ist es ein Zeichen des Körpers, richtig so, ruh dich aus, schlaf viel. und mach langsam.
Ne? Lass wachsen und genau.
Ja.
Genau, ganz gerne. Und ich sage danach immer, wisst ihr werdet in 2 Jahren dran denken, aber schaut jetzt schon hin, wenn ihr eine Frau seht mit dem Kind, das gerade so laufen lernt. Da kann man erstens nicht mehr schnell gehen, sondern hat die kleine Hand, das kleine Kind, mit kleinen Füßen, mit vielen Schritten langsamer wie wir Erwachsene. Und wir können alle immer geradeaus das Ziel verfolgen. Weil das Kind sieht rechts was, das Kind sieht links was. Oder liegt der Stein am Boden. Die Welt und der Blickwinkel ändert sich, die Geschwindigkeit ändert sich. Und das kann man gar nicht früh genug beginnen.
Und im Nachhinein, finde ich, sieht man, was das für ein Geschenk war. Ich habe das früher, fand ich das manchmal so schlimm, dieses Spazierenstehen, ja. Aber im Nachhinein weiß man, was das eigentlich für eine, auch für einen selber, dass man einfach den Blickwinkel ändert.
Natürlich. Ja? Dieser berühmte Satz im Hier und Jetzt sein, das lehren uns Kinder.
Ja.
Einfach innehalten und eben den kleinen Stein und die kleine Blume und das Gras am Wegesrand oder eben auch den Fussel auf dem Teppich. Mama, schau, die Kleinigkeiten zu sehen. Und das ist so wichtig. Und da gilt es natürlich auch, glaube ich, so im gesamten Frauenbewusstsein wieder mehr Aufmerksamkeit hinlenken, dass das gut ist und wichtig ist.
Ja, und die Frühschwangerschaft ist praktisch so das Erste, dass man da dessen gewahr wird, ja, dass man so sich darauf einlässt.
Und mir ist ja auch, es war schon in den ersten Auflagen wichtig und in der neuen Auflage ab 2018 habe ich es dann sogar so gemacht, dass ich diese Allgemeininformationen in der Schriftgröße größer gehalten habe, wie eben dieses Thema, was kann ich tun bei die naturheilkundlichen Anwendungen in einer kleineren Schrift, weil mir geht es nämlich nicht darum, es muss genommen werden bei oder dagegen getan werden, sondern mir geht es nach wie vor darum, erstmal die Physiologie zu verstehen, erstmal die Normalität zu akzeptieren. Und wenn es nicht klappt, wenn es doch zu beschwerlich wird, dann vielleicht mit dem Tee und wer mag mit der Homöopathie oder doch mit dem Öl. Drum ist mir halt auch die Aromatherapie oder Aromakörperpflege so wichtig geworden, weil das heißt ja auch, mich anfassen, Bauch in die Hände nehmen.
Ja.
Auch dann mit dem Gedanken, bei mir sein und nicht, schmeiß ein und mach weiter.
Ja, den eigenen Körper wieder wahrnehmen und wieder neu wahrnehmen. Ja.
Ganz genau. Also für mich ganz klar, alle naturheilkundlichen Methoden sind eine unterstützende Möglichkeit, um aber zunächst erstmal die Physiologie zu akzeptieren lernen und damit dieses Akzeptieren lernen, damit dieser Prozess des Gedeihens einfach akzeptabel wird, da kann man so gut Naturheilkunde benutzen.
Ja. Gibt es denn so wie ein typisches Mittel, also vielleicht wenn die Frauen so viel erbrechen oder sehr viel Übelkeit oder irgendwas, was du sagst, dass
was ganz simpel ist. Was vielen hilft, ist erstmal einfach riechen an einem der Fruchtpressungen. Ob es die Grapefruit oder die Limette oder die Zitrone ist, einfach als Riechfläschchen reicht häufig aus. Oder, was natürlich wirklich auch phytotherapeutisch mittlerweile wissenschaftlich belegt, sogar Ingwer. Ingwerwasser in der Frühschwangerschaft ist erlaubt, hilft, tut gut. 2, maximal 4 Gramm Ingwer am Tag sind auch in der Studie belegt und sind belegt, helfen auch bei Schwangerschaftsübelkeit. Und das sind so, das ist so ein kleiner Finger, das sind ungefähr diese 4 Gramm und die richtig gut klein schneiden, in einen Liter Wasser mit kochendem Wasser aufbrühen. Und das wirklich kann man auch die Ingwerwurzel drin liegen lassen den ganzen Tag und davon schluckweise trinken.
Ja, das tut gut, das stimmt.
Und Frau muss dann selber erkennen, will sie es heiß haben und bewahrt es in der Thermoskanne auf oder merkt sie, kalt tut mir besser, das ist sehr unterschiedlich. Die eine braucht immer wieder einen Schluck kaltes und die anderen einen Schluck heißes. Und das ist eben wichtig. Ja? Auch wichtig, dass Frau lernt, auf sich zu hören.
Auf sich zu hören, genau. Und nicht irgendwo was zu lesen und zu sagen, das hat jemand gesagt oder so. auf sich ja, zu.
Das ist so wichtig. Ich habe erkannt, mir tut's warm gut. Ich habe erkannt, mir ist kalte Getränk besser.
Ja, und da finde ich, ist die Schwangerschaft so eine gute, so ein guter Start. Das kann man dann beibehalten, ja, dass man sich viel mehr auf sich besinnt und dieses, was tut mir gut und nicht, was steht in der Zeitung, was steht dort irgendwo.
Ja. Denn das Kind fragt ja später auch, Mama, was sagst du da dazu?
Mhm.
Und dann sollte die Mutter doch nicht immer zitieren, in der Studie XY wurde erkannt, dass.
Ja.
Sondern
oder im Fernsehen wird gesagt, dass.
Genau, ja. Oder Mrs. Google sagt. Ja. Sondern, ach, schau mal, ich habe erfahren, ich weiß, bitte nimm. Ich weiß, wie wichtig Evidenzen sind mittlerweile, gar kein Thema. Ja. Aber wir sollten trotzdem auf dieser mütterlichen Ebene bleiben.
Ja, ganz einfach, ja.
Denn bei der Geburt, sagt die Hebamme auch, geht's, kommen Sie zurecht oder wollen Sie vielleicht lieber mal spazieren gehen? Da wird ja die Frau auch gefragt. Und jetzt soll gefragt werden laut S3-Leitlinien. Kann doch nicht sein, dass wir dann nur sagen, eine Studie beweist, Sie müssen hinstehen.
Ja, oder ich mache, was die Hebamme sagt. Ja, ja. Wie ist es denn mit dem zweiten Trimenon?
Das zweite Trimenon, meine ich, kann und sollte das Elternpaar, nicht nur die Frau, beide sollten nutzen, weil meistens sind sie also die drei angenehmen Monate, die Monate des Wachsens, ein bisschen schwerer werden, aber immerhin recht gut beweglich. Einfach wirklich gucken, hat jetzt dieses Kind, ob das erste oder das dritte oder das fünfte, ist es willkommen in der Familie, ist es vorbereitet, ist die Familie vorbereitet, müssen wir vielleicht noch was umstellen hier oder dort. Die Kolleginnen informieren, am Arbeitsplatz gucken, dass die Kolleginnen weitermachen können, dass ich unentbehrlich werde. Auch eine schwierige Geschichte.
Entbehrlich.
Entschuldigung, entbehrlich. Oh, welch Versprecher, das geht gar nicht. Dass ich entbehrlich werde, dass die Kolleginnen das übernehmen können. Und da braucht es schon einfach auch Zeit dafür. Mhm. Und so viel es geht, in der Natur sein, in der Bewegung sein, einfach auch da schon ein bisschen langsamer werden, sich dran gewöhnen, wenn dann ein Kind mitlaufen würde und da einfach noch zu erledigen, was wir vielleicht schon länger erledigen wollten. Und höchstens, also allerhöchste Zeit, Hebammenkontakt, besser schon früher.
Ja, heutzutage schon zu spät.
Heutzutage früher, wobei die Termine ja nicht mehr werden. Aber es ist ein Thema, also es ist allerhöchste Zeit, da dann eben den Kontakt zu fixieren, sich zu sehen. Meine große Bitte, schauen Sie, dass Sie einfach mit der Hebamme Kontakt haben. Es muss gar nicht ein Problem sein, einfach wirklich nur sich treffen und dann kommen die Fragen schon auf und dann kommen die Themen schon. Meine große Bitte auch an alle Kolleginnen, so viel Zeit, wie es geht, in die Hebammen-Sprechstunde investieren. Denn ich sage immer, umso intensiver wir die schwangeren Frauen kennenlernen, begleiten, ihre Bedürfnisse kennen, wenn dann sogar mit der Hebamme Geburt möglich ist, dann läuft es besser. Und vor allem das Wochenbett ist schon ideal vorbereitet.
Ja, das vertraut sein, ja. Und man kann in dieser Zeit nochmal wegfahren, ne? Wenn es einem gut geht, dann kann man nochmal ein paar Tage wegfahren oder so.
Natürlich, natürlich. Ja. Und wenn Kinder schon da sind, anfangen zu üben, dass die mal bei der Oma und beim Opa bleiben.
Mhm. Das ist auch ein guter Tipp, ja.
Also Eltern nochmal ein Wellness-Wochenende, wenn wir wieder verreisen dürfen können sollen, ohne CO2-Abdruck. Die Kinder bei Opa und Oma einfach vorbereiten.
Ja.
Genau. Und ansonsten auch gut in sich hineinhorchen lernen. Wenn der Bauch manchmal hart wird, dann muss das nicht ein Drama sein, sondern eben der Hinweis vom Kind, hey, ich bin auch da, denke beim Tanzen dran, ich tanze mit.
Ja.
Werd langsamer, mach eine Pause zwischendrin. Wichtig einfach lernen, der Körper gibt ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist nicht immer Krankheit, sondern es ist ja Aufmerksamkeit. Denk dran, du bist nicht allein.
Ja. Und auch mal auf die leisen Sachen hören, bevor sie laut werden. Genau.
Ganz genau.
Ja. Was gibt es zum dritten Trimenon?
Ja, das dritte Trimenon, da tickt dann oft schon die Uhr. Da wird es beschwerlicher. Klar. Früher hieß es ja auch, in anderen Umständen sein. Mhm. Es ist wirklich ein wahres Wort, aber auch in Vorfreude zu sein, auch noch tiefer sich beschäftigen mit dieser Physiologie, zu wissen, mein Körper sorgt für mich, mein Hormonsystem sorgt für mich. Dieses anfängliche Hormonkarussell hat sich in der Mitte, im zweiten Trimenon ein bisschen beruhigt. Mhm. Im dritten geht es wieder ein paar Mal auf und ab, weil der Körper übt mit Vorwehren, mit Senkwehren. Das heißt, Frau, du kannst Atemübungen mitmachen, kannst Entspannungsübungen mitmachen. Die Familie lernt, oh, die Mama muss mal hinsitzen zwischendrin. Mhm. Die Kolleginnen sagen dann, oh, geht's dir nicht gut? Dann kannst du sagen, mir geht's gut, ich muss nur langsamer werden. Mhm. Und eben immer wieder dieses Innehalten, dieses spontan mit dem Kind zusammen in die Entspannung, in den Gedankengang gehen. Und eben schauen, habe ich daheim alles parat. Und Vertrauen. Vertrauen lernen, dass das gut ist. Mhm. Dass unser Körper ein Kind tragen kann und auch gern austragen will. Und dass nicht jedes Ziehen und nicht jede Beschwerde eine Tragödie sein wird, sondern eben der Hinweis, wie ich es jetzt schon ein paar Mal sagte, mhm, einfach beschaulicher und Vertrauen finden.
Ja, und trotzdem finde ich, es gibt auch welche, die sich dann nur, Frauen, die sich dann nur hinsetzen und nur zu Hause bleiben, ist es trotzdem wichtig, rauszugehen, trotzdem schwimmen zu gehen zum Beispiel oder spazieren zu gehen, weil man muss sich ja auch auf die Geburt ein bisschen körperlich vorbereiten. Ne? Wenn man immer nur auf dem Sofa sitzt, dann schafft man keine Geburt.
Ja, wenn die Gebärmutter übt mit ihren Senkwehren, dann kann auch die Frau üben. Und das wäre jetzt dann so für mich dieses Vorbereiten auf die Geburt. Geburt ist körperliche Hochleistung.
Ja, und da muss man ein bisschen trainieren.
Genau. Und jeder Hochleistungssportler und die Sportlerinnen trainieren. Mhm. Und dann finde ich, muss die Frau halt schauen. Ich meine, ich kann jetzt nicht zu einer Frau aus der flachen Lüneburger Heide sagen, sie soll eine Bergtour machen. Das ist nicht klar, gell? Mhm. Aber ich kann auch unsere Allgäuerinnen nicht auf den Marathon schicken, weil es zu sehr bergauf abgeht. Aber einfach schauen, wo wohne ich? Wie lebe ich? Wie kann ich, was ich eh schon gern gemacht habe, ein bisschen Ausdauertraining mit der wirklichen Forderung, einmal an die schwangerschaftsmögliche Grenze zu gehen, dass das eine andere Grenze ist, wie außerhalb der Schwangerschaft, klar. Aber so ein Grenzerlebnis haben und sagen, okay, heute bin ich also in den vierten Stock hochgelaufen. Ob ich das nochmal mache, weiß ich nicht, aber ich bin oben angekommen. Mhm. Aber dann eben da oben halt auch hinsitzen und sagen, klasse, ich habe es geschafft. Dieses Training, wo wir dann bei uns sagen, nochmal eine Bergwanderung machen oder wo die andere sagt, heute laufe ich mal am, was weiß ich, Rhein an der Donau entlang, wirklich zügig an ein Ziel, das ist wichtige Geburtsvorbereitung.
Ja, genau, sich fordern, aber immer auf sich hören dabei. Ja.
Ganz genau. Und diese immer wieder dran denken, dass jede Wehe nach einer Minute vorbei ist.
Ja, genau. Gibt es was du sagst bei Eisenmangel, weil so viele Frauen ja diese Eisentabletten nicht vertragen?
Mhm. Und, vielleicht sagt ja der Körper, ich brauche es nicht.
Ja, und es ist ja auch was Physiologisches. Die Blutmenge wird mehr und dadurch verdünnt sich das ja sozusagen. Und dadurch geht der Eisenwert einfach physiologisch runter. Ne?
Jetzt sind wir wieder dabei. Ja. Physiologie lernen.
Ja.
Normalität, verstehen, warum sagt das mein Organismus. Ja. Und wenn es wirklich in diese Phase geht, dass die Frau sagt, sie ist so müde und so schlapp und hat tatsächlich einen niedrigeren Wert. Ich meine, dann wird es auch naturheilkundlich schwierig, wenn der schon sehr niedrig ist. Mhm. Deswegen ist es ideal, einfach frühzeitig anfangen mit dem berühmten dunklen Gemüse von den Rote Beete anfangen.
Ja,
und wenn es ist, dann halt auch mal ein Floradix Kräuterblut trinken.
Ja, das sage ich auch mal. Ja.
Frühzeitig gesunde Ernährung. Da darf ich jetzt noch mehr Buchwerbung machen. Meine Schwiegertochter hat ja das Buch Ernährung für Schwangerschaft oder Ernährung in der Schwangerschaft publiziert. Es sind ganz tolle, einfache Rezepte drin, die jede Frau umsetzen kann.
Das wusste ich oder, gar nicht, dass es deine Schwiegertochter ist.
Ja, cleverer Sohn, gell?
Puh, cool.
Ernährungsfachfrau, die selber 4 Kinder hat. Also alles aus dem Leben auch geschrieben, aus der Erfahrung. Ja, genau. Und vor allem einfach Rohkost und entsprechende Smoothies oder eben Gemüsesäfte.
Ja.
Häufig ausreichen.
Ja, gute Ernährung ist wichtig.
Und im Zweifel natürlich auch da nochmal, wer mag, diejenigen, die Zugang zur Homöopathie haben, klassische Homöopathie, Konstitutionsmittel, auch sehr hilfreich.
Mhm, ja.
Die Aromatherapie kann da nicht viel machen.
Ja, das stimmt. ich würde gerne noch ein, vielleicht, das wird da heute so schnell eingeleitet. Das ist so ein schlimmes Thema, finde ich, weil nicht alle Babys wollen nach 40 Wochen raus und das Baby gibt den Impuls und heute wird den Frauen so viel Druck gemacht, dass die einfach schon nach 8 Tagen oder so, heißt es so jetzt aber und nächste Woche leiten wir ein und das macht so einen Druck. Das ist einfach so kein schönes Thema, ja? Also es ist kein schöner Umgang damit.
Gar kein schöner Umgang. Ganz wichtig, was ich da mit den Frauen eben sage, ganz am Anfang schon der Schwangerschaft, bitte keinen Entbindungstermin irgendwie modulieren, sondern ganz klar und ehrlich dabei bleiben und nochmal gut nachdenken. Denn wenn die Frau in der 40. Schwangerschaftswoche sagt, oh, ich glaube, ich hatte doch einen Eisprung später, das wird dann einfach unglaubwürdig.
Ja.
Dann so mit dem Partner zusammen nochmal gut überlegen, kannst du dich erinnern, welche Nacht das war? Männer sagen das manchmal, ich weiß schon. Mich fragt ja keiner. Habe ich wiederholt in der Praxis gehört? Mich fragt ja keiner. Darum habe ich dann mir angewöhnt zu sagen, zum Partner, wie sieht es aus? Bist du einverstanden mit dem Termin? Okay. Also es kann nicht nur am Ultraschall hängen bleiben oder an der Erinnerung, bitte gut nachprüfen, dass der Termin stimmt. Und das andere auch nochmal nachfragen in der Familie. Na, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. War es denn? Der Vater, die Mutter, war dir auch übertragen?
Ja, das frage ich auch immer. Ja.
Also auch das wissen wir, dass es diese Veranlagungen gibt.
Ja.
Ich habe Frauen betreut, die jedes Kind übertragen haben.
Ja, und das ist völlig in Ordnung. Ja.
Ja. Und der saudumme alte Satz, es ist noch keins drin geblieben, der stimmt wirklich.
Ja.
Und gleichzeitig weiß ich selber, es macht schon unruhig, wenn so ein Kind nicht raus will.
Ja, ja, aber vor allem von außen. Es wird von außen so viel Druck gemacht und das macht so unruhig.
Natürlich,
und das ist dann so schlimm, weil man dann immer, wenn man immer schon hört, alle 2 Tage wird jetzt Ultraschall, CTG geschrieben und jetzt soll aber mal jetzt, dann, das macht einfach so einen Druck, ja.
Was aber auch eindeutig jetzt ja belegt ist mit Studien, dass es nichts bringt.
Ja.
Das ist toll. Viele sind in S3-Leitlinien mittlerweile aufgenommen worden. Also Mütter können in der Ruhe bleiben, sollten in der Ruhe bleiben. Wieder einfach dieses Vertrauen, dass der Organismus fähig ist, das Kind zu tragen, fähig ist, dann auch zur richtigen Zeit es hinauszuschicken. Und wenn wir psychisch stabil sind, dann klappt es auch.
Ja.
Aber oft sind halt die Ängste da und die Ängste machen instabil.
Ja.
Deswegen wieder Hebammengespräch suchen, Ängste klar äußern, mitteilen. Über Aufklärung können wir vieles klären. Und das andere, was mir schon auch wichtig ist zu sagen, die Welt ist nicht 100%. Die Welt gibt keine Versicherung über nichts. Es ist alles immer veränderlich. Es kann sich immer im Leben, in der nächsten Minute des Lebens ändern.
Ja.
Und es ist eben so, dass Leben endlich ist. Und wir wissen nicht wann. Und wir können als Mütter ab der Zeugung uns einfach bewusst sein, auch mit dem Lebensgefährten zusammen, bewusst sein, wir wissen nicht, wann der Tag kommt, wo sich etwas verändert. Und zwar so verändert, dass unser ganzes Leben umgekrempelt wird. Es kann täglich sein, mit und ohne Kinder. Mit Kindern kriegen wir es viel deutlicher zu spüren. Aber auch die Erkenntnis, es ist schon auch ein großes Geschenk, Kinder zu begleiten und mit ihnen auch ein Stück Grenzerfahrungen zu machen. Aber sich auch bewusst zu sein, kein Ultraschall, kein Laborbefund ändert dieses Kind.
Ja. Also ich finde auch diese Dankbarkeit und alles als ein Geschenk hinnehmen und nicht als, es steht mir zu oder so. Ne? Es ist alles was, ja, es ist ein Geschenk. Und wir können dankbar sein für jeden Augenblick und für alles, was uns da geschenkt wird. Ja.
Weil wir werden ja dann auch nicht, wenn das Kind geboren ist, jetzt alle Monat, alle Vierteljahr irgendwelche Untersuchungen machen können, um zu wissen, ob dieses Kind dann mit 18 wirklich einmal auf die Straße darf mit dem Auto. Weil das Kind wird auf die Straße fahren. Und es wird auch schon als Zweijähriges mit dem Bobbycar im Hof unterwegs sein. Ja. Und da gibt es dann auch einmal quietschende Bremsen.
Ja.
Und dann gibt es auch beim Fahrradfahren einmal eine sehr blutige Nase und vielleicht 2 blutige Knie und 5 blutige Zehen. Das Leben an sich ist eine Herausforderung, aber es lohnt sich, es zu begleiten.
Ja, aber wichtig wirklich, dieses auch sich nicht Angst machen zu lassen, wenn es jetzt nochmal zurück auf dieser Druck von außen, sondern in diesem Vertrauen bleiben. Das Kind kommt und es gibt den Impuls, wenn es soweit ist, und sich nicht verrückt machen lassen. Das war mir jetzt nochmal wichtig, ja.
Weil Kinder kommen gerne in die Welt, wenn die Eltern entspannt sind.
Mhm.
Ansonsten sagen die, ui, bei denen ist es zu aufregend. So viel Adrenalin brauche ich nicht.
Ja.
Noch was, gerade weil ich Adrenalin sage. Einfach auch nochmal das Bewusstsein, das ist Wissen. Echtes Wissen, Bewusstsein. Unser Glücklichkeitshormon Oxytocin.
Mhm.
Das brauchen wir zur Geburt. Mhm. Also auch den Partnern, den Freundinnen, der Familie sagen, nehmt die Frau in den Arm, sagt ihr was Schönes, sagt ihr, sie ist die schönste Schwangere, die es gibt, dann freut sie sich, dann setzt sie Oxytocin frei.
Mhm.
Aber zu den Schwangeren sage ich, meidet alle, die euch irgendeine komische Frage stellen wollen.
Mhm.
Geht nur dorthin, wo ihr Anerkennung findet, denn unter Oxytocin, das heißt Hautberührung, liebevolle Hautberührung, glücklich sein, einfach den Smiley im Gesicht und nicht auf dem Display, dann funktioniert es mit Oxytocin. Und dann kommt das Dopamin dazu, können wir entspannen, kommen die Serotonine, können wir gebären.
Und da brauchen wir kein Oxytocin von außen durch die Spritze.
Die Dinge habe ich übrigens in der Neuauflage alle ausführlichst beschrieben.
Mhm.
Weil wir anhand unseres neurologischen Systems wirklich Vertrauen haben können. Wir müssen heute nicht mehr glauben. Wir können heute Wissen, Wissen nutzen.
Ja.
Und das ist das Wissen über unser hormonelles System.
Ja, das stimmt.
Genau.
Können wir noch über das Wochenbett ein bisschen reden? Das ist so wichtig.
Die lange Zeit des Wochenbetts am kurzen Ende. Wochenbett, Wochenbett sagt alles. Wochenlang kann die Frau das Bett aufsuchen und hüten. Mhm. Es steht ihr zu. Mhm. Und sie soll es tun. Es ist die einzigartige, großartige Zeit zur neuen Familienbildung. Egal, ob das erste oder das fünfte Kind, es ist eine wunderschöne Zeit. Und meine Kinder und Enkelkinder jetzt, die auch schon viel, erinnern sich alle so gern an diese Zeit.
Ja.
Wie Mama im Wochenbett war.
Da denkt man selber auch so gern dran zurück.
Ja, so großartig. Ich kann allen Frauen nur sagen, nutzen Sie es. Es ist die wunderschöne Zeit. Und Sie haben das Recht. Sie dürfen sich erholen.
Verdienen lassen, ja.
Diese Hochleistung. Ich sage mal, schaut euch die Hochleistungssportwelt an. Was da für ein riesen Zinnober gemacht wird. Ganze Städte sind unterwegs, wenn die Gewinner zurückkommen.
Mhm.
Hey, die Winnerin, die Königin hat geboren.
Mhm.
Die Gebärende darf auf Händen getragen werden. Alle können zu Hause feiern.
Mhm.
Die Köchnerin mit dem Mann und ihrem Kind feiert zu Hause. Und so über viele, wirklich lange Zeit. Gönnen Sie sich die Zeit. Schauen Sie, dass vorgekocht ist, sage ich zu den Frauen.
Mhm.
Zu den Freundinnen heißt es nicht kommen und besuchen und 1000 Fotos machen, sondern kommen. Topf abstellen.
Ja.
Gemüseeintopf, sei es Suppe, was die Frau gern isst, leicht verdaulich. Schmutzwäsche mitnehmen, das war der Besuch.
Ja, das sage ich auch immer. Wenn jemand kommt, dann soll er was zu essen mitbringen, was Schönes.
Und das dürfen Frauen lernen, meistens muss man es wieder lernen, anzunehmen.
Mhm.
Hilfe annehmen ist was Schönes. Ich finde es toll, wenn jemand meine Hilfe annimmt. Mhm. Und so darf auch die Wöchnerin eben auch um Hilfe bitten und wenn sie es bekommt, annehmen.
Ja. Ich habe damals was von dir übernommen, das heißt Wochenbett und nicht Wochensitz. Das habe ich immer weiter, das ist aus deinem Buch damals und das sage ich auch jedes Mal. Das ist so wichtig, dass man sich wirklich immer wieder hinlegt. Man darf aufstehen und natürlich rumlaufen und dann immer wieder hinlegen.
Aber nicht Wochenkauf und auch nicht Wochenlauf.
Genau. Ja, und es ist auch schön, wenn es noch jemanden gibt, dass der Papa praktisch nicht kochen muss und nicht sich um den Haushalt kümmern muss, sondern wenn es noch jemanden gibt, der das machen kann, ne? Gerade wenn schon Geschwister da sind.
Das wäre halt schon toll.
Ja.
Wenn es da Freundin gibt, die wirklich wie eine leise Fee durch die Wohnung geht und putzt und schon vorher eingekauft hat, aber leise sich nicht einmischt. Vielleicht gibt es ja auch, es gibt ja auch nette Schwiegermütter. Ne?
Das gibt es auch. Oder wenn jemand mit, ich frage auch immer, wenn die Mama kommt, magst du es denn wirklich? Ist es gut? Wenn man ein gutes Verhältnis hat, ist es toll, wenn die Mama kommt. Nur nicht, wenn sie immer reinredet. Ne?
Ja, genau.
Mhm. Ja, genau. Gibt es bestimmte Mittel? Ach, dein Tee ist einfach so toll für das Wochenbett.
Ja, ja.
Der Stilltee und der Rückbildungstee.
Genau. Also das, wenn das schon gut riecht, dann tut es schon gut. Und da beginnt übrigens wirklich die Wirkung der Kräuterheilkunde. Und das Nächste, was ich dann so wichtig finde, ist immer die Wochenbettbauchmassage, weil es Zuwendung bedeutet, plus Durchblutungsförderung und die Inhaltsstoffe der ätherischen Öle tatsächlich auch eine leicht gewebsaufbauende Wirkung haben. Und das alles zusammen ist sicher, ja, ich bin überzeugt, dass es hilfreich ist, wie eben halt auch das Sitzbad.
Ja.
Kleinere sind es größere Verletzungen. Auch wenn keine Verletzungen da sind, tut es gut.
Mhm.
Denn ich weiß,
Wund, ja.
Ja, der Spruch mag vielleicht ein bisschen provokativ sein, aber ich habe ihn halt immer noch drauf. Melone ging durch zitronengroße Öffnung. Das ist einfach spürbar. Und dann tut ein Sitzbad so gut.
Ja, das stimmt.
Zeit für sich, Zeit für die Mama. Die wenigen Minuten tun da einfach richtig gut.
Mhm. Es gibt auch noch so eine schöne. Es gibt so eine schöne Tradition nochmal zu dem Versorgen. Es war bei uns, bei mir, beim letzten Kind, dass jeden Tag kam eine Freundin mit einem gekochten Essen. Die haben das nur abgestellt und jeden Tag jemand anders. Und die anderen, die größeren Kinder, haben dann immer schon gesagt, oh, was gibt's denn heute? Oh, wie schön. Und wir mussten uns dann nur an den Tisch sitzen und essen und konnten, mussten uns um nichts kümmern. Das war toll.
Ja, genau. Das, so soll es sein, ja.
Ja, das schlage ich auch oft vor. Wenn ich jetzt zum Vorgespräch, dann sage ich immer, lasst euch so, sucht euch Leute zusammen, die das machen.
Genau, und das ist eben die Zeit in den Wochen vorher. Dieses Suchen, wer darf, kann mich begleiten, wer kann welche Aufgabe übernehmen. Das sollte einfach schon gut vorbereitet sein.
Und dass man generell sagt, möglichst kein Besuch, also die ganzen Verwandten, die einfach nochmal gucken wollen, dann sage ich immer, sagt, die dürfen nach 2 Wochen kommen. Und wenn ihr sie nach einer Woche schon sehen wollt, dann ist es ja gut, dann freuen die sich, ne, wenn sie eher kommen dürfen. Aber erstmal von Anfang an sagen, sie sollen lieber später kommen.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Wir haben ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir haben viele Kolleginnen jetzt bestätigt, in diesen 2 unangenehmen Corona-Jahren gab es ein Positives auf den Wochenbettstationen in den Kliniken.
Ja.
War ruhiger.
Ja.
Weniger unruhige Kinder, weniger Mütter mit Problemen, weil Ruhe herrschte.
Ja, das war wirklich so was Zweiseitiges. Also wenn eine Frau manchmal mit Wehen schon vorher im Krankenhaus liegen musste und keinen Besuch kommen durfte, das war für die schlimm, wenn die Geschwisterkinder nicht kommen durften. Und andererseits eben die anderen, die es so genossen haben, dass nicht die ganze Familie der Bettnachbarin ständig antanzt. Ja.
Ja, genau.
Ach, möchtest du noch was sagen, was du heute so machst und du hast einen Verlag?
Ja, ich habe einen Verlag ja gegründet mit meinem Buch, weil das Buch wollte ja erstmal niemand haben oder wollten keine Bände draus gemacht werden, wo ich gesagt habe, das geht ja nicht, die kann nicht erst über Schwangerschaft schreiben, ein Jahr später Geburt und noch ein Jahr später Wochenbett, geht doch nicht.
Ja.
Dann war die Entscheidung, es selbst zu verlegen, mein Mann kommt aus dem Druckgewerbe und hatte da ein bisschen Ahnung. Mhm. Und jetzt Mein ältester Sohn hat den Verlag übernommen vor 2 Jahren, habe einen jungen, dynamischen Verleger, der ja mittlerweile auch schon andere Bücher verlegt hat. Und das war für mich natürlich der Stolz. Ja. Und der zweite Sohn hilft im Verlag mit. Mhm. Und die Tochter hat Stadelmann Natur, unser Naturtextilien-Shop, wo es die Bücher gibt und wo es unsere Mischungen gibt. Also ich bin rundum glücklich, wie sich das entwickelt hat und freue mich, dass die Kinder das weiterleben möchten. Das Thema Naturheilkunde querbeet für die Familie, für alle Menschen ist so unser Thema.
Und du gibst auch noch Seminare, ne? Und
ich gebe noch Seminare. Mhm. Ich mache jetzt natürlich viele Webinare. Mhm. Ja, finde es auch ganz gut, denn da habe ich mein eigenes Bett. Da weiß ich, dass ich was Gutes zu essen bekomme.
Stimmt, und du erreichst viel mehr Leute damit. Ja,
ganz gerne. Es ist wirklich wunderbar. Wir haben dann ganz spontan die Dienstagsreihe ins Leben gerufen, mit dem Kinderarzt zusammen, mit der Kinderkrankenschwester, mit der PTA, mit einer weiteren Kollegin. Ist super gut besucht jeden Dienstagabend. Ich habe die Montagsreihe ins Leben gerufen. Da erzähle ich über Pflanzen einmal im Monat und erzähle, was man da so geburtshilflich oder bei Husten oder bei Rückenschmerzen oder so machen kann.
Das ist echt unglaublich, was du alles machst. So richtig, alles rund. So.
Ja, ich darf Fortbildungen anbieten bei Apothekern, Medizinern. Ich finde es einfach toll. Mein ganz jüngstes Kind, Franka, ganz jung, für Hebammen und Frauen, meistens Frauen aus dem Gesundheitsberuf, jetzt auch nur die Ausbildung Naturheilkunde, Phytotherapie, rund um Mutter und Kind. Das jetzt die letzten Jahre noch wichtig war, da noch Wissen weiterzugeben und zwar auf wirklich fundierter Ebene. Ich habe das Glück, dass aus der Uni Münster Professor Hensel mitmacht und die Frau Dr. Steinhofer aus Bonn und die Frau Wenigmann. Das sind sehr wissende Leute und ich so mit meiner praktischen Erfahrung. Und da bin ich sehr gespannt, wie das angenommen wird.
Ja, bestimmt total. Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, ist ganz jung.
Wow,
ganz
jung. Toll.
Ja, vielleicht ein Grund für dich ins Allgäu zu kommen.
Ja, also ich finde das wirklich unglaublich, wie du gewachsen bist, wie du einfach immer so mitgegangen bist und es einfach so rund machst. Das ist toll. Ne?
Danke.
Wow.
Ich danke auch dir, Franka, dass du dich so einsetzt für das Thema. Und wir Hebammen, denke ich, dürfen nicht müde werden, für die Mütter da zu sein.
Ja, das ist so wichtig. Der Beginn des Lebens ist so wichtig. Ja.
Prägend.
Oh, total prägend und weichenstellend, ja.
Absolut.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Interview.
Ich dir auch. Vielen herzlichen Dank, Franka. Alles Gute. Bleib gesund. Alle, die dann das alles anschauen dürfen und hören können, ich wünsche Ihnen allen einfach eine ganz, ganz eine gute Zeit und es lohnt sich für und mit Kindern durch die Welt und durchs Leben zu gehen.
Absolut. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.
Ciao.